Wir dürfen noch gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du in den Kosmos hineingekommen bist und dass du dich hier hingegeben hast für uns, aus Liebe. Und wir danken dir, dass wir durch deine Hingabe beschenkt sein dürfen mit einem Reichtum, der unser Vorstellungsvermögen bei weitem übertrifft. Und gib du Gnade, dass wir immer mehr in das hineinschauen dürfen, was du für uns getan hast. Dass wir immer mehr auch im Herzen erkennen dürfen, was für ein wunderbarer Gott du bist. Ja, dass du Licht und Liebe bist. Und noch vieles mehr. Und schenk, dass wir in diesen Tagen das neu erfassen dürfen, was du für uns bist. Ja, du bist alles für uns. Und gib Gnade, dass jede Zelle unseres Lebens das begreifen darf. Dass wir dich haben dürfen, ist ein wunderbares Geschenk. Und wir bitten dich jetzt für diesen Abend, gib du Gnade für dein Wort, segne dein Wort und wirke du mit deinem Geist nach deinem Wohlgefallen. Amen. Amen. Ich möchte gleich zu Anfang noch einmal darauf hinweisen, wenn sich heute Abend eine Frage ergibt, dann meldet euch, dass wir das auch näher anschauen können. Also einfach fragen, wenn da etwas auftaucht. Unser Gott, respektive unser Herr Jesus Christus, ist das Wort. Wir haben heute Morgen gehört, er ist Leben, er ist Licht, er ist aber auch Wort. Eines der größten Geheimnisse ist diese biblische Tatsache, dass Jesus Christus das Wort ist. Ich möchte diese Stelle, die ich heute Morgen schon einmal gelesen habe, noch einmal lesen, weil sie so wichtig ist. Johannes 1, Vers 1 bis 5. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott oder zu Gott. Und das Wort war Gott. Warum ist das Wort so wichtig? Diese Frage wollen wir uns heute Abend stellen. Was hat es mit dem Wort auf sich? Dieses Wort war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also alles, was wir mit unseren Augen sehen können, wurde durch das Wort. Aber nicht nur das, was wir mit unseren Augen sehen können, sondern auch die unsichtbaren Welten wurden durch das Wort geschaffen. Es gibt gar nichts, was nicht durch das Wort kam. In ihm, in diesem Wort, jetzt kommt es, da steckt etwas ganz Besonderes drin. In diesem Wort war Leben, das Leben schlechthin, das wahre Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Die Menschen haben plötzlich ein Licht gesehen. Und das war das Leben Gottes. Und das Licht scheint in die Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Oder nahm es nicht herab, könnte man auch übersetzen. Wort im Griechischen heißt das Logos, und Logos kann man nicht nur mit Wort übersetzen, sondern auch mit Gedanke, mit Rede, mit Rechnung, mit Information. Das Wort Gottes ist also gleichzeitig auch die Rechnung Gottes. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass in diesem Wort auch alles mathematisch ganz exakt stimmt. Dass hier eigentlich auch alles berechnet ist, bis ins kleinste Detail. Heute wissen wir, Wort ist die Grundlage für alle Informationen. Also wenn ich eine Information weitergeben will, dann kleide ich das in Worte und bilde Sätze und so kann ich Informationen weitergeben. Und die Wissenschaft hat ja etwas ganz Erstaunliches festgestellt, schon vor Jahrzehnten. Jede Zelle, die wachsen soll, die sich erbauen und entfalten soll, braucht Geninformationen. Das heißt, in der Zelle selber muss eine Information da sein, sprich letztlich ein Wort, damit diese Zelle überhaupt wachsen kann. Heute werden diese Geninformationen alle entschlüsselt und die Entschlüsselung findet mittels Computer und Worten statt. Also der Computer reiht dann Zeichen, Worte, Buchstaben aneinander, um dann das zu beschreiben, was an Geninformationen in einer Zelle da ist. Damit hat unsere alte Bibel recht, wenn sie sagt, alles wurde durch das Wort. Also ich stelle mir das so vor, dass als Gott am Anfang die Materie geschaffen hat und dann die Zellen bestimmt hat, die Samenzellen, dass er dann eben da sein Wort hineingelegt hat, seine Informationen und von daher wusste jede Zelle ganz genau, wie sie sich teilen musste, wie sie sich entfalten musste. Ein Same einer Buche weiß ganz genau, so muss ich mich entfalten und nicht anders. Aus einer Buchensame gibt es kein Primel oder aus irgendwelchen Samen, die sind alle ganz klar definiert. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Jede Zelle des menschlichen Körpers enthält die Information für den ganzen Körper. Habt ihr das gewusst? Also wenn ich eine Hautzelle nehme von mir, dann kann man aufgrund dieser Hautzelle ganz genau festhalten, wie mein Auge aufgebaut ist, wie meine Leber aufgebaut ist, wie mein Hirn aufgebaut ist. Das ist da ganz klar definiert. Nun ist jetzt aber so, wenn eine Hautzelle sich entwickelt, dann sind alle anderen Informationen, also wie sich ein Auge entwickelt, wie sich ein Herz entwickelt, sind dann wie zugeschlossen. Es wird nur eine Information geöffnet, nämlich die Information, wie die Hautzelle sich zu entfalten hat. Also stellen wir uns das vor, eine Zelle können wir mit bloßem Auge nicht sehen und in dieser Zelle ist so viel Information gespeichert, nämlich die Information meines gesamten Körpers. Wenn man das umrechnen müsste, wie viel Speicher das ist, ich weiß nicht, wie viel Speicher das wäre, umgerechnet in Gigabyte oder was auch immer, auf jeden Fall sehen wir hier, unser Schöpfer hat also in eine einzelne Zelle eine Fülle von Informationen hineingepackt. Informationen, die wahrscheinlich unsere Computer nicht einmal richtig erfassen könnten. In dem Sinn. Also wir sehen, eine Zelle ist auch gleichzeitig ein göttlicher Speicher mit unglaublichem Ausmaß und doch für unser natürliches Auge nicht einmal sichtbar. Nur schon anhand dieser Erkenntnis sehen wir, dass eine mikroskopisch kleine Zelle ein Supercomputer ist, der eine kaum messbare Speicherkapazität hat. Unser Gott brachte es fertig, in einer Zelle, die mit bloßem Auge nicht zu sehen ist, einen herrlichen Organismus zu verbergen, der jede noch so hochstehende Technik bei weitem in den Schatten stellt. Er ist das Wort. Das Eigentümliche am Wort ist auch die Tatsache, dass das Wort Geistesträger ist. Es ist nicht nur Informationsübermittler, sondern, wenn wir unsere Bibel nehmen, auch Geistesträger. Ein Wort besteht aus Buchstaben und Buchstaben sind in der Regel schwarze, zweidimensionale Flächen. Also ich habe ein weißes Papier und wenn ich dann ein A darauf schreibe, dann habe ich eine schwarze Fläche, zweidimensional. Und diese schwarze, zweidimensionale Fläche ist eigentlich, wenn man das mal so anschaut, etwas unglaublich Primitives. Nehmen wir nur einen Kieselstein oder nehmen wir einen Grashalm oder irgendetwas aus der Natur. Es ist um ein x-faches herrlicher als ein Buchstabe. Ein Buchstabe hat nur zwei Farben, also das heißt, es ist ein weißer Hintergrund und dann kommt noch drauf eine schwarze Fläche und keine Dreidimensionalität. Es hat keine Oberfläche verschiedener Art, sondern es ist lediglich eine schwarze Fläche, also etwas unglaublich Primitives. Primitiver geht es praktisch gar nicht. Ich wüsste kaum, was noch primitiver wäre als ein Buchstabe. Oder könnt ihr mir etwas sagen? Was ist noch primitiver? Ein Stein ist viel herrlicher. Oder jedes Grashalm ist viel herrlicher. Aber der Buchstabe ist eigentlich, jetzt mal rein vom Materiellen her gesehen, etwas total Primitives. Und nun braucht der Geist das Primitivste, das Einfachste, um sich selbst zu offenbaren. Ist das nicht erstaunlich? Der Geist, der alles erschaffen hat, der jede Pflanze erschaffen hat, jeden Baum, die Berge, die Sternenwelt, alles, der benutzt nun materiell gesehen das Primitivste, was es gibt, um sich zu offenbaren. Und unser Gott gebraucht eine Datenmenge von etwa, so viel ich weiß, sind es nur 2,5 Megabyte. In 2,5 Megabyte kann man die ganze Bibel abspeichern. Das ist eine relativ kleine Datenmenge. Heute, wenn ein Computer nur schon 100 Gigabyte speichern kann, dann sind das x100 Bibeln. Also Gott gebraucht eine relativ kleine Datenmenge, um sein ganzes Wesen daraus zu entfalten. Es ist etwas Unglaubliches. Der Geist, der hat sich so weit erniedrigt, dass er sich im Primitivsten, im Einfachsten selbst offenbart. Er offenbart sich nicht mit einem Video. Ein Video wäre ja eigentlich, jetzt mal rein vom Technischen her, von den Farben her, von den Bewegungen her, etwas viel Hochstehenderes als ein Buchstabe. Aber nein, der Allmächtige offenbart sich mit Buchstaben. Und aus Buchstaben kann man Wörter bilden und mit den Wörtern, wenn die richtig zusammengesetzt sind, entsteht eine Botschaft, durch die sich der Geist offenbaren will. Heute hätten die meisten Menschen zu dieser Botschaft Zugang, aber der Feind hat es fertiggebracht, die Menschen durch Beschäftigung und durch die vielen Bilder in dieser Welt vom herrlichen Gotteswort abzulenken. Das ist eine ganz große Tragödie. Wenn wir durch die Welt laufen, wir sehen so viele Bilder. Fernseher, Zeitschriften, dann die Informationen am Radio, dann die Fachliteratur, dann muss sich jeder im Geschäft muss sich weiterbilden. Wir werden mit so viel Informationen konfrontiert, wir haben eine richtige Inflation, was die Information anbetrifft. Und die Inflation ist so groß, dass kaum jemand noch Zeit hat, sich in aller Ruhe mit diesem wunderbaren Wort Gottes zu beschäftigen. Und ich sehe hier gerade in der Endzeit ein ganz großes Problem, was die Geschäftswelt anbelangt. Ich habe Gespräche mit vielen Männern, zwischen 30, 50, manchmal bis 60, die stehen in der Berufswelt und da wird in der Firma von diesen Männern erwartet, dass sie ständig Überstunden machen, dass sie sich weiterbilden, dass sie ihr Leben quasi opfern für den Betrieb und wenn sie dann abends nach Hause kommen, haben sie kaum mehr Kraft für die Kinder, für die Frau und für die Gemeinde schon gar nicht und auch nicht für das Wort Gottes. Der Feind hat es fertiggebracht, die Männer heute so in die Arbeitswelt hineinzunehmen. Es wird ja erwartet heute von den Männern, dass sie Überstunden machen, dass sie sich weiterbilden. Und dann sind sie abends so ausgepowert, dass sie eigentlich gar keine Kraft mehr haben, sich wirklich mit dem Wort auseinanderzusetzen. Da hat der Feind, wenn man das mal so sagen will, eine perfekte Strategie angewendet, um Familien zu zerstören, um Ehen zu zerstören und die Gemeinde verhungern zu lassen. Das ist ein Riesenproblem. Und ich denke, wir müssen in der Hinsicht auch einmal ganz besonders für Männer, die in der Berufswelt stehen, die wir aber auch in der Gemeinde brauchen, die wir in den Familien brauchen, dass wir ganz besonders auch für sie beten. Natürlich auch für die Frauen, das ist keine Frage. Ich wollte das nur einmal als Beispiel heranziehen, wie es der Feind heute fertiggebracht hat. Einfach die Ablenkung ist so groß. Man erwartet von den Menschen, dass sie sich mit allen möglichen Dingen beschäftigen. Und dann sind sie viel zu müde, um noch sich mit dem Wichtigsten überhaupt zu beschäftigen. Ich habe es ähnlich erlebt. Ich habe ein eigenes Architekturbüro gehabt. Und da war ich auch oft überfordert mit all diesen Aufgaben, die da auf mich einstürmten. Ja, die Ablenkungsstrategie des Feindes, die ist heute beinahe perfekt. Das Wort Gottes hat noch eine ganz andere Besonderheit. Das Wort Gottes, obwohl viele Menschen das Wort studieren, Theologen und andere, wird es selbst von den Fachleuten an vielen Stellen nicht verstanden. Fachleute sind da und trotzdem gibt es Stellen, wo die Fachleute rätseln. Gleichzeitig ist das Wort Gottes so aufgebaut, dass jedes Kind viele Dinge in der Bibel verstehen kann. Ich kann den Kindern die Geschichte von Josef erzählen und sie hören zu und verstehen die Geschichte. Sie verstehen sie einfach. Und trotzdem hat diese Geschichte auch Rätsel, wo selbst Theologen nicht recht wissen, was hat das zu bedeuten. Zum Beispiel, was bedeutet eigentlich Josefs Traum, dass selbst Sonne, Mond und die Sterne vor ihm sich verneigen? Was bedeutet das eigentlich? Was hat das für eine prophetische Bedeutung? Da rätseln schon viele Theologen und sagen, ja, also das ist irgendwie dieser Traum, der passt nicht so ganz ins Bild und was hat das zu bedeuten? Da ist es schon schwierig, das auszulegen. Ja, wer ist Sonne, wer ist Mond? Man sagt Vater, Mutter, die Sterne sind die Brüder. Ja, wann hat die Mutter sich vor Josef verneigt? Wisst ihr das?
Die war doch längst tot.
Eben. Eben. Jetzt sind die Wortkundigen gefragt. Das ist ja irgendwie gar nicht in Erfüllung gegangen. Also von der Auslegung sagt man ja, Sonne, Mond, Vater, Mutter und dann die Sterne, die Brüder. Eine Möglichkeit wäre, dass die Rahel, dass Josef letztlich zum Leib Jesu gehört. Eine Möglichkeit, ich sage nicht, dass es so ist. Zum Leib Jesu gehört, Rahel hingegen nicht. Und dass Rahel eben die Mutter letztlich einer anderen Heilskörperschaft zugeordnet ist und sich dann einmal auch vor Josef verneigt in dem Sinn. Aber wie gesagt, das ist eine Auslegungsmöglichkeit. Man kann sagen, dass es ein bisschen weit her ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich will damit eigentlich nur sagen, dass es in der Bibel viele Rätsel gibt, die selbst, bei denen selbst Fachleute Mühe haben, das richtig zu verstehen. Unser Gott kann eine ganze Botschaft allen zugänglich machen und trotzdem das Wesentliche vor vielen Menschen verbergen. Und zwar auch vor Menschen, die eigentlich intellektuell sehr hochstehend sind. Da können zum Beispiel Theologieprofessoren gewisse Textpassagen von Paulus überhaupt nicht verstehen, währenddem andere, die vielleicht nicht so eine gute schulische Ausbildung haben, plötzlich erkennen, was Paulus mit einer bestimmten Stelle gemeint hat. Das ist das Eigenartige am Wort Gottes. Das Wort Gottes ist nicht zu schwer für die ganz Geringen und nicht zu einfach für die ganz Hochstehenden. Es hat für jeden etwas. Wir lesen in Sprüche 25, Vers 2, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Gott verbirgt in seinem Wort viele Dinge und wir, die wir Königskinder sein dürfen, wir dürfen diese Dinge erforschen. Wir wissen, dass dieses Wort Gottes der Christus ist. Das Wort, das gleichzeitig auch Rechnung und Information ist. Somit ist der Christus auch der Informationsgeber. Er gibt jedem seine Bestimmung, seinen Auftrag. Er ist aber auch der Rechnende. Er berechnet alles. Er hat alles exakt berechnet. Wir kennen vielleicht die Stelle in Lukas 14, Vers 28, wo es um ein Berechnen geht. Und das ist natürlich bei unserem Gott sowieso der Fall. Hier erzählt Jesus 14,28 von jemandem, der einen Turm bauen will. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und zu sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Passiert das unserem Gott? Ja. Ich habe manchmal den Eindruck, es gibt Gläubige, die haben das Gefühl, er beginnt etwas, aber ganz fertig bringt er es doch nicht, weil halt der Wille des Menschen, der steht ihm halt irgendwo in dem Weg. Unserem Gott passiert das nicht. Er hat die Kosten exakt berechnet. In Matthäus 10,30 lesen wir, er zählt sogar unsere Haare. Ich denke manchmal, ach, mir ist doch egal, ob ich 10 Haare weniger oder mehr habe. Mein Gott hat meine Haare gezählt. Er hat sie gezählt. Er hat alles ganz exakt berechnet. Gar nichts passiert auf der Welt nicht. Ein Tropfe fällt herunter, ohne dass er es eingerechnet hat. Er berechnet und bestimmt unsere Lebensjahre. Und dann kommt er, berechnet also alles ganz exakt. Und er hat alles so exakt berechnet, dass er aus dem heraus, was hier geschieht, eine Herrlichkeit entfalten kann, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Paulus sagt an einer Stelle, die Leiden der jetzigen Zeit sind es nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Wir müssen uns das einmal vorstellen. Wenn ich an die Menschen denke, die in Gefängnissen über Monate gefoltert werden, oder die Konzentrationslager, wo die Menschen einfach der Seele nach zermürbt werden, so dass sie am Leben verzweifeln. Und nun kommt Paulus und behauptet einfach, dieses Leid ist nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Können wir uns das vorstellen? Wir kennen Leiden, wo wir das Gefühl haben, schwerer könnte es gar nicht mehr sein. Das ist so unerträglich. Wir sehen Dinge, wo wir den Eindruck haben, das ist unerträglich. Unerträglich. Und Paulus behauptet einfach, diese Leiden sind nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Mit anderen Worten, die zukünftige Herrlichkeit, die hat ein solches Gewicht. Und im Vergleich zu diesen schweren Leiden, die wir kennen, ist das Leid dann wirklich ein Federgewicht. Und unser Gott hat es fertiggebracht, mit einem Minimum an Leiden ein Maximum an Herrlichkeit entstehen zu lassen. Und wenn ich daran denke, wie unser Gott rechnet, dann macht mir eine Stelle immer ganz besonders Freude. Was, wie rechnet Gott? Kennt ihr eine Stelle, wie Gott auch noch rechnet?
Das Böse nicht.
Ja. Gott rechnet das Böse nicht zu. Wir glauben das nicht immer. Wir glauben das nicht immer. Wenn wir im Alltag stehen und dann wieder irgendwie fallen, wenn wir irgendwie wieder versagen, dann sind wir manchmal nicht so sicher, dass er das Böse nicht zurechnet. Oder wenn wir in der Welt Dinge sehen, die wirklich ganz schlimm sind, glauben wir, dass Gott Böses nicht zurechnet. Ich will es immer mehr glauben. Ich glaube das auch bei den bösen Menschen. Wenn Gott mit den bösen Menschen ins Gericht geht, dann geht es ihm letztlich nur darum, dass ihr Herz zerbrochen wird, damit sie selber zur Erkenntnis kommen und zur Einsicht kommen. Die Liebe ist das Schönste und das Größte, was es überhaupt gibt. Ich will gar nichts mehr anders als diese Liebe. Es geht ihm um einen Werdeprozess. Es geht ihm überhaupt nicht darum, die Schuld einem anzurechnen. Natürlich. Bei einem Gericht vor dem großen weißen Thron, da sieht es natürlich so aus, dass Gott Schuld anrechnet. Warum? Weil die Geschöpfe nicht einsichtig sind, weil sie denken, ich habe doch auch etwas verdient, ich war doch auch gut und überhaupt das, was ich gemacht habe, war gar nicht so schlecht. Die müssen mit ihrer Schuld konfrontiert werden, die müssen ihr Gericht tragen, damit sie selber zur Einsicht kommen, dass das, was von Gott herkommt, richtig ist. Gott geht es nicht darum, die Schuld anzurechnen, einfach weil er Freude hat, jemandem die Schuld aufzubürden, sondern er rechnet die Schuld nur dann an, wenn ein Mensch uneinsichtig ist, wenn er unbarmherzig ist, wenn er sich nicht von der Liebe leiten lässt. Gott hat alles bemessen, alles. Keine Last ist so groß, dass sie nicht getragen werden könnte. Das lesen wir in 1. Korinther 10, 13. Wir haben gesehen, Wort vermittelt Geist und der Geist offenbart sich durch das Wort. Also durch das, dass wir das Wort Gottes haben, darin lesen, dürfen wir etwas von diesem Geist erfahren. Der Geist Gottes widerspiegelt sich in diesem Wort. Und auf der anderen Seite brauchen wir den Geist, damit wir sein Wort verstehen können. Es sind wie zwei Zeugen. Da ist der Geist und da ist das Wort. Beides braucht es. Unsere Seele, unser Unterbewusstsein ist durch unsere Vergangenheit programmiert. Das heißt, alles, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, hat uns geprägt, hat unsere Seele geprägt, hat unser Denken geprägt. Und wir haben von dieser Prägung her auch ein ganz bestimmtes Denken. Und nun kommt das Wort Gottes, und mit jedem Mal, wenn wir das Wort Gottes studieren, wenn wir es lesen, werden wir von einem neuen Denken geprägt, nämlich vom biblischen Denken. Dabei, beim Denken des natürlichen Menschen geht es meistens um ein Leistungsdenken, um ein Wertdenken, das mit unserer Leistung verknüpft ist. Ich werde geachtet und geliebt, weil ich etwas leiste, so denken viele Menschen. Der Geist Gottes will aber durch das Wort ein neues Programm in unsere Seele hineinschreiben, ein neues Denken in unser Unterbewusstsein hineinbringen, dass wir aus Gnaden durch Glauben errettet sind. Je mehr wir uns nun mit diesem Wort beschäftigen, desto mehr wird unser Denken und die Programmierung unserer Seele verändert. Das Wort Gottes reinigt uns und macht uns neu. Epheser 5, 26 sagt Paulus, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Das Wort ist ein Wasserbad, in das wir nicht genug eintauchen können, das uns auch reinigt. Oder Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das Wort ist also der Verursacher von allem. Das Wort ist Lebensträger, Geistesträger. Und wir dürfen auch Lebensträger sein, Geistesträger. Durch das, dass dieses Wort in unseren Herzen wohnt, sind wir Geistesträger, sind wir Lebensträger. Das Wort ist Licht, durch das Wort können wir uns orientieren. Wir erleben ja heute so viele verschiedene Ansichten, wir hören so viele Dinge in der Welt, wie etwas zu beurteilen ist. Und ich muss euch sagen, wenn wir das Wort Gottes nicht hätten, wir könnten uns unmöglich orientieren. Wie will ein Mensch in einer solchen Fülle von Informationen selber herausfinden, wo jetzt die Wahrheit liegt und wo nicht? Das ist nur möglich, wenn wir das Wort haben von dem, der alles erschaffen hat. Durch sein Wort haben wir Licht, durch sein Wort können wir uns orientieren. Wir kennen das Wort aus Hebräer 4. Sein Wort ist ein zweischneidiges Schwert oder schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das trennt zwischen Geist und Seele. Mit anderen Worten, es beurteilt die Gedanken der Herzen, die Motive der Herzen, und es kann uns ganz klar zeigen, was eben in den Augen Gottes positiv ist und was Gott verwirft. Der natürliche Mensch ist eigentlich darauf aus, dass nach außen hin alles stimmt, währenddem der geistliche Mensch darauf aus ist, dass sein Inneres in Ordnung kommt. Wenn ein Gläubiger, der ein feines Gewissen hat, in seinem Herzen Hochmut entdeckt, dann tut er Buße darüber und sagt, Herr, du hast gesehen, ich habe den anderen verachtet, ich war stolz. Herr, nimm das weg aus meinem Herzen. Für einen Ungläubigen ist das überhaupt nicht schlimm, der denkt, doch, das ist ja egal, was ich denke, die anderen sehen ja nicht, was ich denke. Uns, die wir geistlich gesinnt sind, uns ist es aber wichtig, dass wir inwendig dass da eine Reinigung stattfinden kann. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ja, wenn wir sein Wort haben, dann stoßen wir nicht an. Dann können wir getrost und sicher unseren Weg gehen. Oder in Psalm 107 lesen wir, er sandte sein Wort und heilte sie. Sein Wort ist Heilung. Die Zunge der Weisen ist Heilung, lesen wir. Also das Wort Gottes, das heilt uns durch und durch. Das heilt unsere Seele, das heilt unser Herz. Es macht uns neu. Sein Wort ist nicht nur quasi der Erschaffer des Universums, sondern sein Wort ist eben auch das, das uns verändert, das uns erneuert, ja, das letztlich auch das ganze Weltall erneuert. Ein weiterer Punkt über Gott, das Wesen Gottes: er ist Leben. Er gibt allen den Odem des Lebens. Ich lese aus Hesekiel 37, Vers 6. Hier sehen wir eine Stelle, Hesekiel 37, Vers 6. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und gebe euch Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Eine Existenz gänzlich ohne Gott ist absolut unmöglich. Man kann nicht einmal im Totenreich ohne Gott existieren. Ich meine, im Totenreich ist ja auch ein gewisses Bewusstsein da. Im Scheol ist auch ein gewisses Bewusstsein da. Da ist nicht einfach nichts, sondern da ist auch ein Bewusstsein da. Jedes Wesen ist auf das Wirken Gottes angewiesen. Auch im Tod benötigt es einen minimalen Zufluss des Gottes, da die Wesen, die sich dort befinden, sofort sich in nichts auflösen würden, wenn sich Gott vollständig zurückziehen würde. Es gibt ja ganz verschiedene Stufen des Todes. Ich möchte dazu Offenbarung 20, Vers 13 lesen. Hier ist von Toten die Rede, und zwar heißt es: und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gab die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Ich sehe hier drei verschiedene Totenbehältnisse: ein Totenbehältnis im Meer, einer im Tod und einer im Hades. Hades ist hebräisch Sheol. Da sehe ich verschiedene Stufen im Totenreich. Zu unterst herrscht der Tod, dann kommt für mich der Sheol oder der Hades, sprich das Totenreich, dann kommt der Totenbereich des Meeres und dann kommen noch die Toten auf der Erde. Kennt ihr die?
Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot.
Zum Beispiel, ja. Das sind dann sogar noch Fromme. Ja. Ganz schlimm.
Lass die Toten ihre Toten.
Genau, Matthäus 8, Vers 22. Das sind also Tote, die ihre Toten begraben können. Mit anderen Worten, hier handelt es sich um Menschen, die in den Augen Gottes tot sind, aber die doch noch in der Lage sind, ihre Toten zu beerdigen. Also wir sehen hier, es gibt ganz verschiedene Stufen des Todes, ganz verschiedene, Bereiche des Todes. Und so sehe ich auch verschiedene Bereiche des Lebens. Aber wichtig ist, wo beginnt das Leben? Ab welchem Zeitpunkt beginnt in den Augen Gottes das Leben? Ich meine, die Toten, die ihre Toten begraben können, die leben ja auch in einer gewissen Weise. Auch die Leute im Sheol leben in einer gewissen Weise. Nur ist das ein Leben auf einer ganz niedrigen Stufe. Aber wo beginnt das eigentliche Leben? Dort, wo ein Geschöpf eine Verbindung hat mit dem Leben, mit Christus. Das ist das Entscheidende. Also jegliche Daseinsform ist eine Stufe des Lebens. Solange ein Wesen denken und leiden kann, solange ist noch irgendein Zufluss des Lebens vorhanden. Dieses Leben in der niedrigsten Daseinsform wird in der Bibel als den glimmenden Docht bezeichnet. Und das hat aber auch, dieser glimmende Docht hat eine wunderbare Verheißung, nämlich, wir lesen nämlich in Matthäus 12, Vers 20, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht oder das Gericht hinausführe zum Sieg. Dieser Zufluss, der den Docht glimmen lässt, kommt immer von Gott. Jesus bezeichnet ja eben diese Toten auf der Erde auch als Tote. Und wirkliches Leben beginnt also erst mit einer bewussten Verbindung mit Gott. Leben ist keine Frage der Existenz, sondern eine Frage der Qualität. Der Qualität, wie ist meine Verbindung zu Gott, zum Leben? Ist da eine Verbindung da oder ist sie nicht da? Erst da, erst in der Verbindung mit Gott, sind wir den wirklichen Zuflüssen des Lebens ausgesetzt. Erst da können wir im Lichte wandeln, denn Leben benötigt immer Licht. Erst da fängt das Wort an, uns zu prägen. Erst da werden wir mit Leben durchströmt. Das über das irdische Leben hinausgeht. Deshalb sagt Jesus in Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das ist das Leben, das wahre Leben, das aus der Verbindung mit Gott herauskommt. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Also, Glaube ist ja eine Vertrauensbeziehung zum Schöpfer. Wenn ich glaube, dann habe ich Vertrauen in Gott, dann habe ich eine Vertrauensbeziehung, dann bin ich in Verbindung mit ihm und das ist das Entscheidende, diese Lebensverbindung mit ihm. Wer mit Jesus verbunden ist, ist mit dem Leben verbunden. Aus ihm strömt alles Leben. Er ist der Geber aller guten Gaben. Und das Leben ist geoffenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. 1. Johannes 1, Vers 2. Und nun kommt etwas ganz Wichtiges. Leben ist untrennbar mit Liebe verbunden. 1. Johannes 3, Vers 14. Diese Stelle ist für mich sehr wichtig. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Warum? Weil wir die Brüder lieben. Also, wenn wir lieben, dann sind wir vom Tod ins Leben übergegangen. Die Liebe, die in 1. Korinther 13 so wunderbar beschrieben ist, das ist das Zentrale. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Die Liebe führt ins Leben hinein. Ganz entscheidend. Ohne den Sohn ist es nicht möglich, wesenhaftes Leben zu haben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. 1. Johannes 5, Vers 12. Ihr kennt vielleicht die Stelle im Hebräerbrief, denn es ist unmöglich, dass ohne Blutvergießen es zu einer Vergebung der Sünden kommt. Habt ihr euch da schon einmal gefragt, warum eigentlich braucht es Blutvergießen, damit Sündenvergebung da ist? Warum eigentlich? Gott hätte das auch anders machen können. Man könnte ja auch Sünden vergeben aus Liebe. Da bräuchte es eigentlich kein Blut vergießen. Warum? Wer hat hier die Antwort? Ja?
Jesus hat auch sein Leben für uns gelassen.
Ja, richtig. Aber warum braucht es das? Was ist so dringend, dass es Blutvergießen braucht? Also das ist wie eine Bedingung, dass wir lesen in der Bibel, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Warum braucht es die?
Weil im Blut Leben ist.
Ja. Und jetzt muss also quasi das Blut, das Leben vergossen werden, damit Sündenvergebung stattfinden kann? Ist das...
Forderung des Gesetzes, der Tod ist der Sünde
sein. Im Prinzip wird mit dieser Gesetzgebung, dass es nur Sündenvergebung gibt durch Blutvergießen, wird eigentlich abgeschattet, alle, die im Tod sind und durch die Sünde kommen wir alle in den Tod hinein, die kommen nur wieder zum Leben, wenn derjenige, der das Leben ist, seine Seele in den Tod ausgießt. Ja. Also er muss sein Blut fließen lassen, damit die anderen zum Leben kommen. Sonst wäre es unmöglich gewesen, die im Tod sind, wieder ins Leben zurückzuführen. Das wird darin dargestellt. Also unser Herr, der das Leben ist, hat sein Leben gelassen, hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod, auf dass wir Leben die Fülle haben. Ja, Amen. Hat jemand noch eine Frage?
Er ist der Erstgeborene der Toten.
Richtig.
Wer hat das angeordnet?
Dass er der Erstgeborene ist?
Nein, dass ohne Blutvergießen keine...
Wir wissen ja, dass das Gesetz vom Sinai durch Anordnung von Engeln stattgefunden hat. Persönlich neige ich dazu, dass es wie folgt geschah. Von Gott her kommen eigentlich zwei Gesetze, nämlich du sollst deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft und deiner ganzen Seele. Das erste Gebot und das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer diese beiden Gebote einhält, hält im Prinzip auch das Gesetz ein. Nun haben aber die Menschen hier auf der Erde, konnten mit diesen beiden Geboten nichts anfangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Engelwesen dann das Gesetz, diese beiden Gesetze ausformuliert haben mit vielen, vielen weiteren Gesetzen. Und unser Gott auch die Schlachtopfergesetze. Ist ja interessant, dass unser Gott sagt, in seinem Wort, oder nein, David sagt von ihm, Schlachtopfer hast du nicht gewollt und an Brandopfer hast du kein Wohlgefallen gehabt. Ja, aber warum forderst du Brandopfer im Alten Testament? Letztlich hat er sie nicht gefordert, sondern das sind Vorschläge aus meiner Sicht von Engelwesen und Gott hat das bewilligt und hat gleichzeitig in all diesen Schlachtopfergesetzen die Opferung seines Sohnes dargestellt. Also vorgeschattet im Prinzip. Also dass er sagen konnte, jawohl, ich genehmige das. Und gleichzeitig wusste er, da wird überall wird auch das dargestellt, wird die Tat, die ich für die ganze Schöpfung tue durch meinen Sohn, wird in diesen Opfergesetzen dargestellt. Ich meine, es gibt ja eine Aussage im Gesetz, wo es heißt, es ist dem Herrn ein Gräuel, wenn ein Gerechter verurteilt wird, und es ist ihm auch ein Gräuel, wenn der Ungerechte gerecht gesprochen wird. Ist ja klar. Aus der Liebe heraus ist das klar. Oder vom Gesetz her ist das klar. Aber was hat unser Gott gemacht? Er ist gegenüber sich selbst so ungerecht gewesen, dass er, nämlich Jesus Christus, der einzige Gerechte, zu Ungerechtigkeit gemacht wird. Das ist ja eigentlich Gott gegenüber die größte Ungerechtigkeit, die es gibt. Aber weil sie aus Liebe herauskommt, diese Ungerechtigkeit, ist eben diese Ungerechtigkeit vollkommen, in dem Sinn vollkommen. Aber es ist ja eigentlich eine Ungerechtigkeit, dass wir, die wir ungerecht sind, zur Gerechtigkeit gemacht werden. Das ist eine Ungerechtigkeit, eine haarsträubende Ungerechtigkeit. Und der einzige Gerechte, der wird zur Ungerechtigkeit gemacht. Eine haarsträubende Ungerechtigkeit. Aber weil es aus Liebe herauskam, ist es eben Vollkommenheit. Und deshalb ist das Gesetz als solches nicht vollkommen. Weil das Gesetz nur die meisten Fälle abdeckt, aber eben nie alle Fälle. Oder? Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die Schlachtopfergesetze, zum Beispiel eben auch das Gesetz ohne Blutvergießen gibt es keine Sündvergebung, dass Gott hier Ja gesagt hat und gleichzeitig das große Geheimnis hineingelegt hat, jawohl, wenn ich mein Blut nicht vergieße, wenn ich mein Leben nicht lasse, kann meine Schöpfung niemals ins Leben hineingezeugt werden.
Schon bevor er diese Gesetze übergeben ließ durch Mose, denken wir an Abel. Das Opfer des Abel hat er wohlgefällig angesehen. Mhm. Das war ja auch schon ein Hinweis auf den Opfertod seines Sohnes. Mhm. Schon da. Mhm.
Also Gott ist, wie es gibt ja manche Bibelkritiker, die bezeichnen Gott als einen blutrünstigen Gott. Einfach deswegen, der fordert von seinem Sohn so einen grauenhaften Tod. Der fordert von seinem Sohn quasi das Blut und diese Schmerzen. Das ist ja grauenhaft, oder? So sagen sie. Aber sie sehen nicht, dass unser Gott eben seine Seele ausgegossen hat, sein Leben ausgeschüttet hat in den Tod aus Liebe zu uns, damit alle, die im Tod sind, eben zum Leben kommen können. Das wird dann weggelassen. Sie sehen nur quasi, der Gott und Vater, der wollte seinen Sohn leiden sehen. Nein, um das geht es doch gar nicht, sondern er wollte sich der Schöpfung so mitteilen, so offenbaren, zum zeigen, ich möchte euch alle ins Leben zurückholen, auch wenn ihr noch Feinde seid oder Feinde wart. Das ist ja eigentlich das Wunderbare. Gut. Wenn da keine Fragen mehr sind, dann würde ich beten. Oder ist da noch?
Ja, ich hatte gerade den Gedanken, wie du da sagst, dass Jesus, also Christus, da habe ich daraus angenommen, habe ich da, dass Jesus Christus Gott ist. Mhm. So ähnlich drücktest du dich ja auch aus.
Ja. Mhm. Und jetzt ist die Frage?
Ja, also sind das zwei Personen,
also
Gottes Sohn und der Vater, oder ist
eins? Also, aus meiner Sicht sind es zwei Personen, aber die im Geiste total eins sind. Und es ist ganz klar, der Vater steht über allem und der Sohn unterordnet sich dem Vater hundertprozentig. Und er ist mit ihm total eins. So wie wir einmal mit Christus total eins sein werden. Aber doch sehe ich hier zwei Personen. Allerdings ist ja der Sohn ist ja aus dem Vater herausgekommen, also wurde gezeugt. Ja. Ich weiß, es gibt hier andere Ansichten, die sagen, Jesus ist nicht Gott. Aber es wird an verschiedenen Stellen in der Bibel bezeugt, dass er Gott ist. Also man kann die Stellen...
Ja, aber ich kann doch jetzt nicht sagen, Gott ist am Kreuz gestorben. Gott kann nicht sterben. Gott ist Geist.
In seinem Sohn.
Nicht der Vater.
Nein, nicht der Vater.
Nicht der
Gott
Vater.
Ist geblieben.
Der Sohn war nur Mensch. Also auf Erden starb.
Gott war in Christus. Er war nicht Gott. Auf Erden war er nicht Gott.
Er hat nur seinen Geist mitgebracht.
Das Wort war Fleisch. Das Wort war Gott.
Gott war in Christo.
Ja, aber also er war ja ganz Mensch.
beide sind wesensgleich, aber beide sind nicht gleichartig. Der Vater ist der Vater und nie der Sohn. Der Sohn ist der Sohn und nie der Vater. Nur der Sohn ordnet sich dem Vater unter, nicht umgekehrt.
Ja, der Vater ordnet sich nie dem Sohn unter.
Ja. Und damit sind es zwei. Wenn ich natürlich jetzt an die Schöpfungsgeschichte denke, wo steht, Elohim schuf Himmel und Erde. Also wir lesen, Gott schuf Himmel und Erde, aber da steht ja, Elohim schuf Himmel und Erde. Wer ist das denn, der Elohim? Elohim ist die Mehrzahlform. Ja? Ich kann das dann auch so sehen. Der Vater schuf durch den Sohn. Mhm.
Es heißt ja im Hebräer 1, durch den er die Welt, also die Äonen geschaffen
hat. Der Vater, durch den er zwischen den Sohn.
Ja, sicher. Aber als er auf die Erde gekommen war, war er nur Mensch. Er war der zweite Adam. Er war in dem Status, in dem Adam war vor dem Sündenfall.
Ja, er wird also an mindestens zwei, drei Stellen wird er bezeichnet als Gott auch auf der Erde.
Doch. Das nur gefällt mir nicht. Der Sohn war in Niedrigkeit beides. Er war einmal ganz Mensch. Er konnte seine Seele ausschütten. Und ganz Mensch war er über die Linie der Maria. Über den Adam, über die Maria. Er war ganz Mensch. Er konnte, er hätte sogar sündigen können.
Ja.
Und auf der anderen Seite, die Zeugung, die braucht er immer zwei, ist er vom Vater ja gezeugt worden, war er ganz Gottes Sohn. Und das war er gleichzeitig. Und das ist unser Problem, dass wir uns das nicht vorstellen können, dass er das gleichzeitig war.
Ja, er hat seinen Geist mitgebracht.